Aus dem ersten Band der Jesus-Trilogie, die den Namen Jesus, die erste Indienreise trägt, lese ich jetzt den Abschnitt Gandhara vor. Auch diesmal in relativ einfacher Sprache. Nach 2 Tagen zog die Karawane weiter nach Purushapura, das sie ohne Zwischenfälle 5 Tage später erreichte. Purushapura war damals noch eine junge Stadt, gegründet von den Königen von Gandhara. Sie war von Anfang an durch ihre Lage am Khyberpass eine wichtige Handelsstadt und Indiens Tor zum Westen, also zur griechisch-römischen Welt. Wie Jesus mit Agathokles besprochen hatte, würden sich hier ihre Wege trennen. Da die Karawane von hier an nicht mehr durch abgelegenes, bergiges Land zog, benötigte sie nur noch einen Gehilfen. Und das war Ptolemäus, der sich seit Seleukeia Pieria, dem Hafen am Mittelmeer, diese Arbeit mit Jesus geteilt hatte. Auch die anderen 5 zusätzlichen Wachmänner suchten sich jetzt eine andere Anstellung. Bei ihrer Weiterreise würde die Karawane von Agathokles also nur noch aus ihm, seinem Sohn Demetrios, dem Gehilfen Ptolemäus, dem Wachmann Straton, sowie aus dem Kaufmann Alexander und seinem Leibwächter bestehen. Und natürlich aus den Tieren. Jesus war etwas wehmütig darüber, so viele Gefährten, mit denen er ein Abenteuer von 10 Monaten Dauer teilte, zu verlieren. Die 3 Tage, an denen die Karawane in Purushapura blieb, verbrachte er mit seinen alten Gefährten und verrichtete mit besonderem Eifer seine üblichen Arbeiten. Am Morgen des 4. Tages dann reiste die Karawane weiter. Jesus begleitete sie noch bis zum Stadttor, dann trennten sich ihre Wege. Für Jesus begann jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Er war jetzt völlig auf sich gestellt, ohne Eltern, ohne Freunde, ohne Bekannte. Er hatte sich in den vergangenen Tagen auf dem Markt schon nach einem Kloster erkundigt, in dem der Dharma, also die Lehre des Buddha, gelehrt und praktiziert wurde. Es stellte sich heraus, dass es 2 Klöster bei Purushapura gab, die sich beide auf den Buddha beriefen, aber doch irgendwie unterschiedlich waren. Eines sah sich in einer Tradition namens Sarvastivada, ein anderes gehörte der Theravada-Tradition an. Von Sarvastivada hatte Jesus noch nie gehört. Theravada kannte er aus Baktra. Dieser Tradition hatte das dortige Kloster angehört. Und auch die Therapeuten gehörten wohl dem Namen nach zum Theravada. Also schien das Jesus das Original zu sein. Dann fragte er einen Mönch, den er auf der Straße traf und der gut Griechisch sprach, was denn der Unterschied sei. Der Mönch antwortete, nun, das ist recht einfach. Theravada bedeutet Lehre der Alten. Das heißt, dass wir Theravadins uns auf das berufen, was die Alten, also die ersten Mönche zur Zeit des Buddha, von ihm selbst gehört haben. Wir bleiben also gewissermaßen dem Original treu, der ursprünglichen Lehre des Buddha. Die Sarvastivadins haben dem allerdings Elemente dazugefügt und Dinge erklärt, die sich beim Erwachten, beim Buddha, gar nicht so finden. Der Name Sarvastivada ist von Sabam Asti abgeleitet. Das ist Pragitrit und bedeutet alles ist. Das heißt, sie behaupten, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in diesem Moment gleichzeitig existieren. Also mir erscheint das äußerst merkwürdig. Diese Aussage des Mönchs konnte Jesus nur zustimmen. Ihm war natürlich auch klar, dass man keine ausgewogene Antwort erwarten konnte, wenn man einen Anhänger einer Glaubensrichtung über eine andere befragte. Dann fragte der Mönch: Junger Herr, eure Aussprache und eure Ausdrucksweise ist etwas ungewöhnlich. Ich nehme an, ihr kommt aus einer fernen Gegend. Und Jesus antwortete ihm: Ja, Ehrwürdiger, zu dem, was ihr zu den Sarawastins gesagt habt, da stimme ich euch völlig zu. Und zu eurer Frage, wo ich herkomme: Ich komme aus Palästina. Das ist ein Land im Römischen Reich. Ich bin vor 3 Tagen mit einer Karawane angekommen. Ich komme nämlich hierher, um die Lehre des Erhabenen zu studieren und die Meditation zu erlernen. Ist das in eurem Kloster möglich? Aber sicher, antwortete der Mönch. Wenn du willst, kannst du gleich mitkommen. Jesus war hoch erfreut über das Angebot, wies aber darauf hin, dass er noch für die Karawane arbeitete, bis die in etwa 2 Tagen weiterzöge. Dann käme er gern zum Kloster. Gut, sag dort, dass du mit mir gesprochen hast, sagte der Mönch und ergänzte: Mein Name ist Sukapada. Ja, das war vor 2 Tagen, und nachdem die Karawane inzwischen aufgebrochen war, ging Jesus auf direktem Weg zum Theravada-Kloster, das ungefähr 2 Kilometer außerhalb der Stadt lag. Auf dem Weg dorthin sah er Mönche am Wegesrand sitzen, die aus einer Schale eine Mahlzeit einnahmen. Jesus fiel jetzt wieder ein, dass die Mönche keiner Erwerbsarbeit nachgingen, sondern ihr Essen erbetteln. Kein Wunder, dass sie jetzt zur Mittagszeit eine Mahlzeit einnehmen. Jesus grüßte einen jeden, den er sah. Am Eingang des Klosters, das aus einem Hauptgebäude und etwa 40 Hütten bestand, saß ein Mönch. Zwischen den Gebäuden fand sich eine Gartenlandschaft mit Obstbäumen. »Wohin des Weges, junger Mann?« fragte der Mönch. Und Jesus antwortete ihm: »Guten Tag, Ehrwürdiger. Mein Name ist Jesus. Ich bin aus Palästina. Das liegt im Römischen Reich. Ich habe mich mit dem ehrwürdigen Sukapada unterhalten. Er sagt, ich soll hierher kommen, wenn ich den Dharma studieren und Meditation lernen möchte.« »Fein«, entgegnete der Mönch. »Ich bring dich zu Maitreya Bandhu. Der kann dir bestimmt weiterhelfen.« Maitreya Bandhu war ein Mann mittleren Alters mit strengem Blick. Er war so etwas wie der Aufseher über die Novizen. Novizen sind Mönchslehrlinge. Er fragte Jesus, was er bisher gemacht habe und warum er ins Kloster möchte. Nachdem er das gehört hatte, sagte er: »Das klingt durchaus alles sehr ernsthaft, was du sagst. Ich bin bereit, dich als vorläufigen Novizen aufzunehmen. Aber es gibt einige Bedingungen. Du hast eine 3-monatige Bewährungszeit. Danach entscheidet sich, ob du als Novize bei uns bleiben kannst. Bei Zuwiderhandlungen gegen unsere Regeln kannst du auch vorher entlassen werden. Und das sind jetzt die wichtigsten Regeln. Hör genau zu. Erstens, du hast dich gemäß unseren Vorschriften zu kleiden. Zweitens, du darfst keine Mahlzeit nach der Mittagsstunde einnehmen. Drittens, du darfst keine Frauen oder Mädchen ansprechen. Viertens, wenn du aber von ihnen etwas gefragt wirst, antwortest du, ohne ihnen ins Gesicht zu sehen. Fünftens, Du darfst keiner Frau ins Gesicht sehen oder sie mit lustvollen Blicken ansehen. Sechstens, du hast dich gemäß unseren ethischen Regeln zu verhalten. Über die Einzelheiten wirst du noch unterrichtet. Siebtens, du hast alle Anweisungen von Mönchen des Theravada-Ordens Folge zu leisten. Und achtens, solltest du gegen eine dieser Regeln verstoßen haben oder deine Zeit als vorläufiger Novize beenden wollen, meldest du dich bei mir. Akzeptierst du die Bedingungen? Ja, sagte Jesus allerdings nicht freudigen Herzens, denn das klang nach einer strengen Disziplin, der er sich zu unterwerfen hatte. Er dachte etwas wehmütig an seine Aufnahme bei den Essenern zurück. Maitreya Bandhu brachte ihn dann in ein anderes Zimmer des Hauptgebäudes, in dem eine Kleiderkammer war, und übergab ihn einem Mönch namens Chinavacha. Kaum dass Maitreya Bandhu den Raum verlassen hatte, lächelte Chinavacha Jesus an. »Na, hat dich der alte Grießkram gehörig abgeschreckt? Keine Angst, so streng sind hier nur manche Mönche. Allerdings, die Regeln, die er dir gesagt hat, die gelten wirklich, ja? Da gibt's kein Pardon. Und jetzt will ich dich erst einmal hässlich machen«, sagte er und holte sein Rasierzeug. Jesus bekam den Kopf geschoren und auch das noch spärliche Barthaar. Alsdann bekam er eine dreiteilige Robe und eine ausführliche Anweisung, wie diese Kleidung zu tragen und in Ordnung zu halten sei. Schließlich erhielt er eine einfache und nicht allzu große Bettelschale. Nunmehr brachte Janavacha ihn in eine der Hütten, die nur einen Raum hatten. Da war etwa 3,5 Meter breit und 4 Meter lang. Rechts und links lagen jeweils 2 Schlafmatten hintereinander. Es handelt sich also um eine Unterkunft für 4 Personen. »Das ist dein Lager«, Janavacha zeigte auf eine der Matten. »Heute Nachmittag hast du frei. Schau dich vielleicht etwas im Kloster um.« »Ach ja, siehst du, dort hinten diese Hecke? Dahinter sind die Latrinen. Da kannst du hingehen, wenn du mal musst. Am Abend ertönt die Glocke, dann gehst du in den Versammlungsraum.« »Zur Erläuterung, eine Latrine ist so etwas wie eine Toilette, aber ohne Wasserspülung. Die Latrine kann von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden.« Anschließend schaute sich Jesus im Kloster um. Zuvor hatte er die äußere Robe, die bei Nacht auch als Decke diente, auf seine Schlafmatte abgelegt, denn auch auf den anderen 3 Matten lagen solche Roben. In der Gartenanlage gingen mehrere Mönche auf äußerst merkwürdige Art spazieren. Sie bewegten sich extrem langsam und schauten dabei vor sich auf den Boden. In einem anderen Teil des Gartens saßen kleine Gruppen von Mönchen zusammen, jeweils 3 bis 6 Männer, und unterhielten sich. Einzelne Mönche saßen auf der Wiese und meditierten. Es gab auch einen großen Versammlungsraum, der schätzungsweise 200 Menschen fassen konnte. Hier gab es Matten und Sitzkissen, die mit Stroh oder Getreide gefüllt waren. An den Wänden hingen Bilder, deren Sinn Jesus nicht verstand. Er ging in seine Hütte und legte sich auf die Matte, um die neuen Eindrücke auf sich wirken zu lassen. Irgendwann muss er dann eingeschlafen sein. Denn plötzlich weckte ihn eine Glocke. Jesus stand auf und ging in die Versammlungshalle. Er nahm sich ein Kissen und setzte sich auf den Boden, wie es auch die anderen taten. Sukapada nahm neben ihm Platz. »Schön, dich hier zu sehen. Ich habe schon nach dir Ausschau gehalten. Weißt du, hier werden immer Vorträge gehalten, die wir dann in Kleingruppen besprechen. Das ist wichtig, sonst wird das, was wir in den Vortragen gehört haben, nur aus dem eigenen Sichtwinkel betrachtet. Dies führt leicht dazu, dass sich unsere eigenen Vorurteile und falschen Vorstellungen verfestigen. Daher ist es ganz wichtig, das, was man gehört hat, mit Freunden zu besprechen. Diese Gesprächsgruppen bestehen bei uns aus 3 bis 8 Mönchen und Novizen. In unserer regelmäßigen Gesprächsgruppe sind wir derzeit nur 3 Personen, alles ordinierte Mönche. Wenn du möchtest, kannst du dich dieser Gruppe anschließen. Jesus war sehr erfreut über die Einladung. Er sagte, das ist prima. Ich hatte mich schon etwas einsam und orientierungslos gefühlt nach dem Gespräch mit Maitreya Bandhu. Sugapada lächelte. Das kann ich verstehen. Das ist aber genau Maitreya Bandhus Absicht. Denn manche junge Männer kommen hierher, um einfach von zu Hause wegzukommen. Daher muss von Anfang an klar sein, dass das, was wir hier machen, kein Faulenzen ist, sondern Arbeit. Zugegebenermaßen eine andere Arbeit als bei den Leuten da draußen. Wir arbeiten hier an unserem Geist, auf das es sich entwickeln kann. Weg von Gier, von Hass und von Verblendung. Weg vom Ego und hin zur Vollkommenheit, zu Großmut, Liebe und Erkenntnis der Dinge, wie sie wirklich sind, bis hin zum endgültigen Erwachen. Und wenn wir erwachen, sind wir dann ein Buddha? Das ist doch der Ausdruck für Erwachte, fragte Jesus. Sukapada schüttelte den Kopf. Vom Wort her hast du zwar recht, aber als Buddha wird nur einer bezeichnet, der die höchste Wahrheit, den Dharma, selbst entdeckt hat. Nicht einer, der nach Anleitung allmählich dahin geführt wird. Und das ist unser wichtiges Ziel, die Wirklichkeit wirklichkeitsgemäß zu sehen wie der Buddha. Wer das erreicht hat, den nennt man einen Arahant, einen Heiligen. Arahant sind aber selten. Meist muss man viele Leben lang eifrig praktizieren, um dorthin zu gelangen. Daher bemühen wir uns in diesem Leben an einen Punkt zu kommen, den man als Stromeintritt bezeichnet. Wer einmal ein Stromeingetretener ist, kann nicht wieder zurückfallen als zum Leben als unwissender Kerl. Der wird spätestens nach 7 Leben zum Arahant werden, zum Heiligen. Aha! Bist du ein Stromeingetretener? Fragte Jesus. Der Angesprochene lächelte und sagte, darüber sprechen wir nicht. Niemand bezeichnet sich normalerweise selbst als Stromeingetretener. Das würde Mönchen nur dazu verleiten, sich höher einzuschätzen, als sie sind. Aber wenn ein sehr hochentwickelter Mönch jemanden anderen als Stromeingetretenen bezeichnet, dann kannst du davon ausgehen, dass er einer ist. Jesus dachte nach. Du sprichst von sehr hochentwickelten Mönchen. Gibt es denn noch Zwischenstufen, also mehr als Stromeingetretener, aber weniger als Arahant, also als Heiliger? Ja, Jesus, die gibt es. Ich habe dir gesagt, ein Stromeingetretener muss höchstens noch 7-mal wiedergeboren werden. Die nächste Stufe, die man erreichen kann, ist der Einmalwiederkehrer. Wie das Wort schon sagt, wird dieser nur noch 1-mal wiedergeboren. Und dann gibt es noch den Niewiederkehrer. Das ist jemand, der zwar noch kein Arahant ist, der aber nicht mehr in dieser Welt wiedergeboren wird, sondern in einer himmlischen Sphäre verweilt, bis er schließlich das vollkommene Erwachen erreicht. Jesus stellte fest, dass hier alle davon ausgingen, dass es Wiedergeburt gibt. Aber auch in seiner alten Religion, dem Judentum, glaubte man ja an ein Leben nach dem Tode, nur eben in einer anderen Welt. Warum sollte es also keine Wiedergeburt in dieser Welt geben? Jesus war hier, um zu lernen. Er war sicher, irgendwann das Geheimnis der Wiedergeburt zu verstehen. Jetzt aber ertönten drei Glockenschläge. Alle Mönche und Novizen verstummten und standen auf. Jesus tat es ihnen gleich. Dann rezitierten alle die dreifache Zufluchtsformel. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Das heißt zu Deutsch, Ehre sei ihm, dem Erhabenen, dem Verehrungswürdigen, dem vollkommen Erwachten. Und zum zweiten Mal, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Zum dritten Mal, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddham Saranam Gacchami. Das heißt, zum Buddha nehme ich meine Zuflucht. Dhammam Saranam Gacchami. Das heißt, zur Lehre nehme ich meine Zuflucht. Sangham Saranam Gacchami. Das heißt, zur Gemeinschaft nehme ich meine Zuflucht. Danach gab es eine etwa halbstündige Meditation, bei der Jesus nicht genau wusste, was er tun sollte. Stattdessen ließ er einfach die Ereignisse des Tages an sich vorbeiziehen. Es gab viele neue Eindrücke. Ihm war klar, dass nach der abenteuerlichen Wanderung, einer Zeit mit vielen neuen Eindrücken, nunmehr eine Zeit der Stille und der inneren Einkehr folgen würde. Das war eine große Umstellung. Aber schließlich war es das, was er gesucht hatte, sich selbst weiterzuentwickeln. Aber es war nicht das Einzige, was er hier sucht. Es gab ja noch etwas. Er wollte die bestmögliche Lehre finden und sie nach Palästina bringen. Er wollte die alte jüdische Religion reformieren, verändern, weg von diesen altertümlichen Gewaltvorstellungen, hin zu einer Religion des Friedens. Nach der Meditation hielt Singamati, der Abt, also der Chef des Klosters, einen Vortrag über rechte Rede, über einen Aspekt der rechten Rede. Man sollte harmoniefördernd sprechen. Singamati erläuterte das am Beispiel der Gesprächskunden. Bei solchen Gesprächen können immer einmal unterschiedliche Ansichten aufkommen. Es ging aber nicht darum, Recht zu behalten. Vielmehr sei es wichtig, die Sichtweise des anderen zu verstehen und dadurch die eigene Sichtweise weiterzuentwickeln. Es ging darum, Ansichten, die man vorher so nicht gesehen hatte, einzubauen in das, was man weiß, und auch den anderen zu helfen, genauso zu verfahren. Damit aber noch nicht genug. Wenn man in der Gesprächsrunde über andere Personen, die gerade nicht anwesend sind, sprechen würde, dann sei es auch wichtig, deren Sichtweise zu erkennen und verstehen zu lernen. Wenn aber ein Gruppenmitglied über einen Abwesenden abfällig sprechen würde, so solle man diese Position nicht bestätigen. Denn das würde das Urteil des Gesprächspartners über die nicht anwesende Person vertiefen. Vielmehr sollte man dem Gesprächspartner helfen, die Position und die Motive des Abwesenden zu verstehen. Nur so könnten Negativität und Ablehnung überwunden werden. Nur das sei Harmonie, verdammt. Singamatis Vortrag dauerte eine gute halbe Stunde, dann ging es in die Gesprächsgruppen. Jesus folgte Suggapada in seine Gruppe. Es stellte sich heraus, dass sich diese Arbeitsgruppe Bambusgruppe nannte, weil sie sich in der Nähe der Bambushütte traf. Das war die Hütte, in der Jesus und Vajragupta, ein weiterer Mann aus dieser Gesprächsgruppe, wohnten. Außerdem gehörten noch Dayavadana der Gruppe an. Man stellte sich einander vor. Natürlich war das Interesse an Jesus, der aus einer ganz anderen Welt gegenkam, besonders groß, so dass er etwas über Judäa, das Judentum und auch die Essener berichtete. Nach dieser Vorstellungsrunde ließ sich Jesus erklären, was er in der Meditation tun sollte. Man empfahl ihm die Atemachtsamkeit. Er sollte einfach den Atem beim Ein- und beim Ausatmen betrachten. Er bekam auch eine Methode des Zählens beim Atem erläutert und an welcher Stelle seines Körpers er den Atem betrachten konnte. Vor allem Suggapada war es wichtig, dass man im letzten Teil der Meditation, wenn man schon sehr konzentriert war, den Atem nur an der Atemspitze betrachten sollte. An der Nasenspitze. Also an der Stelle, wo die Luft beim Einatmen zu Atem wird und der Atem beim Ausatmen zur Luft da draußen. Vajragupta erläuterte noch, welche Meditationshindernisse es gäbe und wie man damit umgehen solle. Inzwischen war es schon später Abend, aber der Mond spendete ihnen genügend Licht. Irgendwann, während sie zusammensaßen, hatten Jesus und Vajragupta ihre äußeren Roben, die tagsüber auf ihrer Schlafmatte lagen, geholt und sich übergezogen. Die Abende im November waren doch etwas frisch. Danach begaben sich alle in ihre Hütten. Jetzt lernte Jesus auch die beiden anderen Bewohner kennen, Maitrekāya und Jñānadhāra. Maitrekāya war ein noch junger Mönch in den 20ern, während Jñānadhāra zu den Ältesten im Kloster gehörte. Er war etwa 80 Jahre alt und schnarcht, wie Jesus feststellte. Er konnte an diesem Abend lange nicht einschlafen. Das lag allerdings weniger am Schnarchen, denn Jesus war es inzwischen gewohnt, im Freien zu schlafen, wo allerlei Geräusche zu hören waren. Vielmehr gingen ihm die neuen Eindrücke im Kopf herum. Sein Leben schien ihm bislang in drei Abschnitte aufgeteilt. Da war seine Kindheit in Nazareth, die Zeit bei den Essenern und dann die Wanderzeit. Aber an diesem Tag hatte sein vierter Lebensabschnitt begonnen. Wie lange würde er wohl hier bleiben? Würde er Erfolg mit seiner Suche haben und danach zurückkehren? Oder würde er noch nach Bharat Ganarachiya weiterziehen? Dann fiel ihm noch etwas auf. Hey, er hatte Hunger. Natürlich, er hat den ganzen Tag nichts zu essen bekommen. Er war ja erst gegen Mittag eingetroffen. Da hatten die Mönche bereits ihre Almosenspeise verzehrt. Hier im Kloster schien es keine Küche und auch keine Vorräte zu geben. Er war tatsächlich darauf angewiesen, sich in Zukunft sein Essen zu erbetteln. Das war das Letzte, woran er dachte, bevor er einschlief. Es war noch dunkel, als die Glocke am Morgen schlug. Er stand zusammen mit seinen Zimmergenossen auf. Sie ging zur Morgenmeditation in die Versammlungshalle. Nachdem sie, wie am Vorabend, wieder die Zufluchten rezitiert hatten, sagten die Mönche gemeinsam noch etwas auf, das Jesus nicht verstand. denn es war in einer ihm fremden Sprache. Die Meditation dauerte gut eine Stunde. Dann schlug Singamati dreimal die Glocke. Die Mönche wollten gerade aufstehen. Doch da schlug Singamati erneut die Glocke, womit er eine Ansage ankündigte. Alle lauschten, aber es war nur eine knappe Meldung. Der Mönch Sukapada und der Novize Jesus, bitte zu mir. Die beiden, die nebeneinander gesessen hatten, sahen sich fragend an, dann folgten sie der Aufforderung. Als sie beim Abt angekommen waren, sagte der: Es sieht so aus, als hättet ihr beiden euch schon angefreundet. Ihr seid außerdem in der gleichen Hütte und auch in der gleichen Gesprächsgruppe, so dass ich annahm, dass ihr das zarte Band der Freundschaft vertiefen werdet. Dem würde ich gern einen formalen Rahmen geben. Wir haben hier die Einrichtung von Kalyanamitata. Das bedeutet schöne, noble, edle Freundschaft. Sie wird üblicherweise zwischen einem erfahrenen Mönch und einem Novizen geschlossen, wenn dies beide wünschen. Normalerweise geschieht das aber erst nach einigen Wochen, wenn sicher ist, dass der Novize bleibt. Oft auch erst nach der Probezeit des Novizen. Ich denke, in eurem Fall kann ich eine Ausnahme machen und bereits heute die Zeremonie vollziehen. Was haltet ihr davon? Sukapada stimmte dem freudig zu. Jesus war etwas überrascht. Er fragte aber vorsichtshalber, worauf er sich da einlassen würde. Er sagte: Ich sehe euer Vertrauen als große Ehre an. Bin allerdings noch nicht ganz vertraut mit der Idee dieser Kalyanamitata. Was bedeutet denn das? Sigamate hatte nicht mit Einwendung gerechnet, denn es bedeutete eine besondere Ehre für den jungen Mann. Andererseits konnte er verstehen, dass ein aufgeweckter Novize vorsichtig war, wenn er die Gebräuche nicht kannte und eine etwas unklare Beziehung zu einem Älteren eingehen sollte. Daher erläuterte er: Das hat sowas von einer Lehrer-Schüler-Beziehung. Einer Beziehung zwischen zwei Personen unterschiedlichen Niveaus, also einer erfahrenen Person und einer, die viele Dinge erst noch lernen muss. Es muss aber auch Zuneigung vorhanden sein, so wie zwischen Vater und Sohn. Wir erwarten von Sukapada vor allem Hilfsbereitschaft. Du sollst dich mit allen Fragen, insbesondere denen, die Meditation und Dharma betreffen, an ihn wenden können. Umgekehrt wird ein gewisses Maß an Demut von dir erwartet, Jesus. Das bedeutet die Bereitschaft, dich auf Lehren und meditative Übungen vertrauensvoll einzulassen. Jesus hatte die Verwunderung Sigamatis über seine Frage sehr wohl bemerkt. Er zeigte sich jetzt mit der Antwort zufrieden. Ja, sagt er, dann habe ich ja so etwas wie einen Privatlehrer, an den ich mich immer wenden kann. Das ist genau das, was mir gestern gefehlt hat, als ich ankam. Genauso wie ihr es beschreibt, war meine Beziehung zu Nikodemus, als ich in der Gemeinschaft der Essener lebte. Ich freue mich, mit Sukapada in Kalyanamitata verbunden zu werden. Singamati machte klar, dass für ihn die Sache damit beschlossen war. Alsdann wurde diese Kalyanamitata-Zeremonie durchgeführt. Sukapada und Jesus verbeugten sich zum Schluss vor dem Abt und verließen die Versammlungshalle. Sie setzten sich abseits nieder, um die Sache zu besprechen. Sukapada machte den ersten Vorschlag. Du weißt, Jesus, dass die Mönche nach der Mittagsstunde nichts mehr essen dürfen. Auch die Novizen sollten sich daran halten. Ich meine, wir sollten die ersten Tage gemeinsam auf Almosengang gehen. Dann siehst du, wie wir das machen und was die Leute in den Häusern von uns erwarten. Jesus konnte dem zustimmen, auch wenn etwas anderes ihm noch wichtiger war. Er sagte, das ist eine gute Idee sogar, Pater. Aber es gibt noch etwas, was mir wichtiger ist. Also ich bin sehr erfreut, dass wir jetzt in dieser Kalyanamidada verbunden werden. Denn gestern erschien mir alles so förmlich, geregelt, nüchtern und kalt. Erst unsere Gesprächsgruppe am Abend hat mir mehr Verständnis und Zuneigung vermittelt. Auch die Meditation und die Betrachtung des Atems, die erschien mir so kalt und distanziert. Ich vermühe so etwas wie emotionale Wärme, wie Herzensgüte. Muss ich denn die Meditation immer so kühl und distanziert anfühlen? Sugapada schüttelte den Kopf. Nein, keineswegs. Auch beim Atem kannst du freundlich und liebevoll mit dir umgehen. Sei dankbar, dass dir die Natur diese Atemluft zur Verfügung stellt, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Wenn du bemerkst, wie sich deine Bauchdecke beim Atmen hebt und wieder senkt, dann schau dir die damit verbundenen Gefühle an. Untersuche, ob sich das angenehm, neutral oder unangenehm anfühlt. Achte auch sonst immer die drei grundlegenden Gefühle: angenehm, neutral, unangenehm. Jesus nickte, aber er wollte noch mehr. Gibt es eigentlich auch Meditationen, die ganz auf die Gefühle abzielen, also auf Freundschaft und Hilfsbereitschaft? Die Frage freute Sugapada. Er sagte, weißt du, das, was wir jetzt machen, ist genau das, was Kalyanamidada ausmacht. Du wendest dich mit Fragen bezüglich der Praxis an mich und ich beantworte sie dir. Dann machst du entsprechende Übungen in der Meditation. Die haben Rückwirkungen auf dein Verhalten. Gelegentlich berichtest du mir über deine Erfolge und Probleme. Wir schauen gemeinsam, wie wir an den Problemen arbeiten können und freuen uns gemeinsam über deine Erfolge. Das ist gut, sagte Jesus. Und wie funktioniert so eine Meditation zur Festigung der Freundlichkeit? Ja, genau jetzt zu deiner konkreten Frage, Jesus. Es gibt eine Gruppe von Meditationen, die wir göttliche Weilungen nennen oder göttliche Gefühle. Die erste dieser Meditationen heißt Metta Bhavana. Dieser Ausdruck kommt aus einer Sprache, die der Buddha sprach und die in ganz Bharat Ganarichiya gesprochen wird, wenn sich auch die Dialekte leicht unterscheiden. Das Wort Metta bedeutet Freundlichkeit, Zuneigung, Wohlwollen, Liebe, Offenheit, ein offenes Herz. Das andere Wort Bhavana ist abgeleitet vom Wort Bhava, das Werden heißt oder Entstehen. Bhavana heißt also Bedingungen schaffen, dass etwas entstehen kann. Eben dieses Metta, diese Freundlichkeit. Wir üben die Meditation Metta Bhavana, die Meditation über Freundlichkeit, in 5 Abschnitten. So hat es der Buddha gelehrt. Im ersten Abschnitt übst du Metta für dich selbst. Stell dir also etwas vor, wodurch sich dein Herz öffnet, was Freude und Begeisterung über dich selbst aufkommen lässt. So wie bei deiner großen Reise, wenn du freudig festgestellt hast, ich bin einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Dann kommt Freude auf. Dann empfindest du Metta, Freundschaft, Liebe für dich selbst. Wenn das gefestigt ist, vielleicht nach dem 5. Teil eine Stunde oder so, dann stell dir einen guten Freund vor, Stell dir zum Beispiel deine Begegnung mit Nikodemus oder Dimitros vor, von denen du mir gestern erzählt hast. Denke an sie mit der gleichen Offenheit, mit der gleichen Freude, mit der gleichen Liebe und Zuneigung, eben mit Metta, wie du vorher dir selbst gegenüber gedacht hast. Jesus freute sich. Das klingt gut, das bringt Freude. Da kommen gute Gefühle hinein, das gefällt mir. Und der Mönch antwortete ihm, das waren aber erst die ersten beiden Strophen. Es wird jetzt allmählich schwieriger. In der dritten Stufe der Meditation wendest du dich mit dem offenen Herzen, das du in den ersten beiden Stufen aufgebaut hast, einer neutralen Person zu. Also jemanden, den du weder besonders magst, noch den du ablehnst. Du bemühst dich, dieser Person mit genauso viel Freundlichkeit zu begegnen, wie dir selbst und deinem guten Freund. Das muss nicht gleich beim ersten Versuch funktionieren, allmählich aber, bei immer weiteren Meditationen sollte es allmählich besser werden. Jesus fragte nach, und in der vierten Stufe versuche ich dann meinen Feind zu lieben? Toll, du hast das Prinzip verstanden, antwortete der Mensch. Du übst Metta für deinen Feind ein. Vielleicht anfangs nicht für einen ganz schlimmen Feind, sondern einfach für einen, den du nicht magst. Ganz wichtig ist es, diese Person nicht aus deinem Blickwinkel mit deinen Bewertungen und deinen Vorurteilen zu sehen. Betrachte sie vielmehr als einen verletzlichen und verletzten Menschen, als einen, der genauso wie du selbst nach Glück strebt. Jetzt bin ich aber neugierig, was in der fünften Stufe noch kommen kann, überlegte Jesus. Und sein Freund antwortete ihm, du beginnst in der fünften Stufe damit, dass du dir noch einmal diese vier Personen vorstellst. Zum Beispiel, wie ihr hier gemeinsam auf dieser Wiese sitzt. Du, dein Freund, die neutrale Person, dein Feind. Du aber begegnest allen mit der gleichen Offenheit und Zuneigung. Und dann lässt du allmählich noch mehr Leute in diese Meditation kommen. Die anderen hier im Kloster. Dann vielleicht alle in Purushapura. Und dann im übrigen Gandhara. Schließlich auf der ganzen Welt. Vergiss auch nicht, dein Metta an alle Tiere zu senden. Pferde, Ziegen, Löwen, Ameisen, Spinnen, an alle. Und vergiss auch die körperlosen Wesen nicht. Die Geister, Dämonen, Engel, Götter oder was es sonst noch gibt. Mögen alle fühlenden Wesen glücklich sein. Oder in unserer Sprache, Sabbe Sattva Sukhi Hontu. Jesus sah seinen Freund mit leuchtenden Augen an. Das klingt fantastisch. Genau das wird meine Meditationspraxis sein. Ich will dahin kommen zu sagen, ich liebe meine Feinde. Dann setzten sich beide in Meditationshaltung und übten die Metta Bhavana. Danach berichtete Jesus seinem Freund von seiner Meditation, auch von seinen Schwierigkeiten und Hindernissen. Sukhabhada gab ihm Tipps für seine nächsten Versuche mit der Metta Bhavana. So, jetzt ist es aber Zeit, nach Purushapura zu gehen, sonst bekommen wir heute nichts mehr zu essen. Das ließ sich Jesus, der schon am Tag zuvor keine Nahrung zu sich genommen hatte, nicht zweimal sagen. Sie holten die Bettelschalen und marschierten in die Stadt. Dort sagte Sukhabhada zu Jesus, er solle sich einfach zurückhalten und an den Hauseingängen einen halben Schritt hinter ihm bleiben. So könne er aus seinem Verhalten lernen, wie er es besser zu machen hat. Nach einigen Tagen könne er dann alleine auf Almosengang gehen, also wenn er das wünschte. Jesus war dabei jetzt erstaunt, wie zurückhaltend sich Suggabhadra verhielt. Er stellte sich an einen Hauseingang, hielt demütig seinen Blick gesenkt und wartete, ob die Hausfrau, die an der Kochstelle eine Art Eintopf zubereitete, von ihm Notiz nahm. Als sie ihn sah, aber keine Anstalten machte, ihm etwas abzugeben, ging er einfach weiter zum nächsten Haus. Auch hier köchelte etwas auf kleiner Flamme vor sich hin. Jedoch blickte die Hausfrau sofort zu Suggabhadra und lächelte ihn an. Dieser aber hielt den Blick weiter gesenkt. Man erinnert sich, Mönche dürfen ja keinen Frauen ins Gesicht sehen. Ihr habt heute einen Novizen dabei, Ehrwürdiger. Wie heißt er denn? Und sie sah Jesus an. Der sagte seinen Namen, dann senkte auch er seinen Blick. Die Frau gab jedem eine Tasse von Eintopf in die Bettelschale. Danke, sagte Jesus. Schönen Tag noch, sagt die Frau, als sie sich zum Wiedergehen anschickten. Suggabhadra erwiderte den Gruß, Jesus ebenso. War das, wie ich es gemacht habe, in Ordnung? Fragte Jesus seinen Kalyanamitta. Und der erwiderte, es war schon ziemlich gut, vor allem, dass du dich zurückgehalten hast. Du hättest dich aber nicht bedanken sollen, denn das macht den Eindruck, sie hätte dir etwas Gutes getan. Du würdest gewissermaßen in ihrer Schuld stehen. Es ist aber so, dass sie sich selbst durch die Gabe an dich gutes Karma gemacht hat. Also hat sie einen Vorteil davon, dass sie sich dadurch Verdienste erworben hat. Daher wäre es allenfalls angemessen gewesen, wenn sie sich bedankt hätte, dass du ihr die Gelegenheit dazu gegeben hast. Dass du auf ihre Frage nach deinem Namen nur kurz geantwortet hast und das nicht als Gelegenheit genommen hast, ein Gespräch zu beginnen, war gut so. Denn mit Frauen sprechen wir nur das Allernötigste. Alles andere könnte als Signal gewertet werden, mit ihr oder der Familie Kontakt aufzunehmen. Es kommt nämlich vor, dass Eltern versuchen, einen Novizen als Heiratskandidaten für ihre Tochter zu bekommen. Vor allem dann, wenn das Mädchen nicht mehr unbescholten ist und es sonst keinen ehrbaren Mann bekäme. Manche Novizen finden nämlich das Leben im Kloster nicht attraktiv. Es scheint ihnen erstrebenswert, ins häusliche Leben zurückzukehren und sich an geschlechtlichen Freuden zu ergötzen. Im Übrigen habe ich auch bemerkt, dass du deinen Blick nicht die ganze Zeit gesenkt hieltest. Du hattest mindestens zweimal Augenkontakt mit der Frau. Jesus dachte nach, dann sagte er, das mit dem Augenkontakt stimmt. Ich sehe die Menschen, mit denen ich zu tun habe, gern an, um aus ihren Verhaltensweisen und Reaktionen zu verstehen, was in ihnen vorgeht. Das halte ich auch für gut und richtig so, aber ich werde künftig darauf achten, das bei Frauen anders zu machen, wie es sich für Mönche und Nonnen geziemt. Jesus hatte die feste Absicht, sich so zu verhalten, solange er im Kloster lebte. Er hatte allerdings keineswegs die Absicht, als Mönch ordiniert zu werden und sein restliches Leben im Kloster zu verbringen. Er wollte hier spirituell lernen und dann alles, was ihm gut und richtig erschien, in Palästina verbreiten. Das Vermeiden von Augenkontakt mit Frauen gehörte allerdings nicht dazu. In dieser Art sammelten sie ihre Mahlzeit an diesem und drei weiteren Tagen gemeinsam. Dann war Sukkapada der Meinung, Jesus sei jetzt soweit, dies allein zu tun. Also gingen die beiden danach meist allein auf Almosengang. An diesem ersten Tag jedoch nahmen sie ihre Mahlzeit am Rande der Stadt ein, dort, wo es saftige Wiesen mit Mangobäumen gab. Sie aßen schweigend, denn Sukkapada hatte Jesus darüber aufgeklärt, sich immer auf eine Handlung zu konzentrieren. Er sagte, wenn wir miteinander sprechen, dann sprechen wir miteinander. Wenn wir essen, dann essen wir. Dann reden wir nicht. Wir denken an nichts anderes als an unsere Essen, an die Art, wie wir essen. Und wir sind dabei dankbar für die Gaben, die wir aufgrund vieler Bedingungen erhalten haben. Weil die Hausfrau sie uns gab. Weil Menschen diese Dinge geerntet haben. Weil Pflanzen sie produziert haben. Weil der Boden, wir nennen es das Erdelement, sie hervorgebracht hat. Weil sie dank des Regens, also des Wasserelementes, wachsen konnten. Weil die Sonne, also das Hitzeelement, sie wachsen ließ. Und ihre Blätter, die Luft, also das Windelement, mit den nötigen Stoffen versorgte. Wir machen immer nur eine Sache, die aber mit ganzem Herzen und mit klarem Verstand. Nach dem Essen gingen sie ins Kloster. Es gab eine Mittagspause, in welcher Jesus seinen Kalyanamitta Fragen stellte und dieser sie beantwortete. Dann ertönte die Mittagsglocke. Zeit für das Rezitieren der Reden des Buddha, erläuterte Sukkapada. Das war etwas, was Jesus noch nicht kannte, was aber im Kloster zum Tagesablauf der Mönche gehörte. Sie gingen in die Versammlungshalle. Dort hielt einer der alten Mönche einen Vortrag. Er rezitierte eine Lehrrede des Buddha wörtlich. Nachdem er damit fertig war, konnten Fragen gestellt werden. Zum Gedankenaustausch darüber waren die Gesprächsgruppen am Abend gedacht. Die Mönche sprachen aber auch darüber, wann immer sie wollten. Nachdem Verständnisfragen geklärt waren, wiederholte der Mönch die Lehrrede Satz für Satz. Nach jedem Satz wiederholten die Mönche und Novizen den Satz dann im Chor. So sollte sich die Sache allmählich einprägen. Auf diese Weise lernten Jesus einen Teil der Lehrreden des Buddha. Zahlreiche Zitate daraus brachte er später mit nach Palästina. Auch einige Gleichnisse übernahm er vom Buddha. Manche davon finden sich in der Bibel wieder. Doch davon später mehr. Eines jedoch haben wir schon kennengelernt, die Feindesliebe. Sie stammt aus der Meditation Metta Bhavana, die ganz anders ist als das, was im Alten Testament steht. Das Alte Testament der Bibel heißt bei den Juden Tanach und ist ihr heiliges Buch. Leider ist in der Bibel kein Bericht enthalten, ob Jesus später seine Jünger dazu angehalten hat, das einzuüben. Ob er vielleicht Meditationszeiten und Übungen zur Metta Bhavana, zur Meditation über die Freundlichkeit abgehalten hat. Leider wurde die Evangelien, also das Neue Testament der Bibel, nicht von seinen Jüngern verfasst, sondern von Leuten, die Jesus nicht mehr erlebt haben, die ihn nur vom Hörensagen kannten und das weitererzählten, was sie von ihm gehört hatten. Doch zurück zu den Vorträgen hier im Kloster nachmittags. Die hatten den Nachteil, dass sie in einer Sprache gehalten wurden, die Jesus nicht verstand. Der Buddha selbst sprach Magadhi, einen Dialekt, der seinerzeit in Indien gesprochen wurde. Daraus hat sich allmählich das Prakrit entwickelt, die Sprache, die dann in Indien gesprochen wurde. Aber Jesus sprach diese Sprache damals nicht und verstand sie auch nicht. Er lernte ganz allmählich dieses Prakrit, konnte aber die Lehrreden damals noch nicht gut verstehen. Und dadurch fühlte er sich in dem Kloster nicht wirklich heimisch. Aber dennoch übte Jesus, was von ihm erwartet wurde. Seine Meditation verbesserte sich allmählich. Er konnte sich wirklich lange konzentrieren. Es gelang ihm auch wenigstens die erste meditative Vertiefung zu erreichen. Es gibt allerdings insgesamt 8 Vertiefungen. Jesus machte brav seinen täglichen Almosengang. Von den Lehrreden verstand er allerdings noch so gut wie nichts. Erst aus den Gesprächen mit den anderen 3 Mönchen seiner Gesprächsrunde konnte er etwas Nutzen sehen. Die abendlichen Vorträge waren häufig eine Bereicherung. Manche beschäftigten sich allerdings mehr damit, wie sich die Mönche zu verhalten hatten. Es ist immer noch nicht das, was ich gesucht habe, sagte sich Jesus und überlegte, ob er weiterziehen oder noch hier bleiben sollte, um diese Sprache Prakrit zu erlernen, in der sowohl die Lehrreden des Buddha gehalten wurden, die aber auch jetzt in Bharat Ganarajiya gesprochen wurde. Bharat Ganarajiya, das wissen wir hoffentlich noch, ist der damalige Name für Indien. In den nächsten Wochen ließ sich Jesus auch die anderen Meditationen aus der Gruppe der göttlichen Meditationen erklären. Alle folgten dem gleichen Muster. Also, dass man diese Gefühle zu sich selbst, zu jeweils einer als angenehm, als unangenehm und als neutral empfundenen Person entwickeln sollte. Anschließend wurde das Ganze auf alle fühlenden Wesen ausgedehnt. Während es bei der Metta Bhavana um Freundlichkeit ging, ging es in einer anderen Meditation um neidlose Mitfreude mit einer glücklichen Person, und in einer weiteren um Mitgefühl. Jesus übte diese 3 göttlichen Meditationen gern und erfolgreich. Die 4. göttliche Meditation allerdings leuchtete ihm nicht ein. Er empfand massiven inneren Widerstand dagegen. Diese Meditation hieß Gleichmutsübung. Es ging darüber, Gleichmut gegenüber den 4 üblichen Personen, also mir selbst, Freund, neutrale Person, Feind, zu empfinden. Und er sagte sich, ich kann doch nicht Täter und Opfer eines Versprechens auf die gleiche Weise schätzen. Sukhapada hatte allerdings diese Gleichmutsmeditation, die Königsdisziplin aller göttlichen Weilungen genannt. Und ausgerechnet hiergegen sperrte sich sein Schützling Jesus. Nein, Jesus, erklärte Sukhapada ihm, Gleichmut ist nicht Gleichgültigkeit. Gleichmut ist getragen von Liebe, von Mitfreude und Mitgefühl von allen 3. Vor allem das Wohlwollen ist dabei vorhanden. mit diesem von Liebe und Freundlichkeit getragene Empfinden sollst du in der Meditation den anderen Wesen begegnen. Sowohl denen, die du als angenehm empfindest, als auch den neutralen und den schwierigen Personen. Dann ist der Feind eben kein Feind mehr, sondern eine schwierige Person, die dein Mitgefühl braucht. Ziel ist es, allen Personen mit dem gleichen Wohlwollen zu begegnen. Jesus konnte da nicht mitgehen. Er sagte, also wenn ein Wolf in eine Gruppe Ziegen eindringt und sie grausam und mit Mordlust reißt, sogar eine ganz kleine Zicklein, dann kann ich noch den Wolf mit den gleichen Empfinden begegnen wie den Ziegen oder dem Zicklein. Wenn eine dreiste Räuberbande einen einsamen Bauernhof überfällt, den Bauern ermordet, seine Frau erst vergewaltigt, dann umbringt und die Kinder in Sklaverei verkauft, dann kann ich doch nicht die Räuber mit dem gleichen Wohlwollen betrachten, wie die, denen Gewalt angetan wurde. Mein Herz wird immer auf Seiten der Armen und Unterdrückten sein und nicht auf der der Ausbeuter und Mörder. Succapada schüttelte den Kopf. Gerade darum ist es wichtig, diese Meditation zu üben. Du musst wegkommen vom Freund-Feind-Denken. Der moralisch falsch Handelnde ist Gefangener seiner Gier, seines Hasses und seiner Dummheit. Er sieht die Dinge nicht so, wie sie sind. Er sieht sie einseitig. Aber das Gleiche, Hass, Gier und Unwissenheit, wie in dieser Person, ist auch in dir, Jesus, und in mir, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Das liegt daran, dass wir in unterschiedlichem Maße geübt haben, diese Haltung zu überwinden. Der Räuber vermutlich nie. Du immerhin schon ein bisschen. Und ich habe inzwischen gar keine Probleme mehr mit dem Gleichmut. Und wenn auch du diese Königsdisziplin gemeistert hast, wird das Leben auch für dich einfacher. Dann hast du keine Feinde mehr. Jedenfalls niemanden, den du als Feind empfindest. Machst du diese Übung nicht, dann wirst du früher oder später Probleme haben. Aber Jesus antwortete trotzig, mein Herz wird immer auf Seiten der Armen und Unterdrückten stehen. Ja, Jesus, sagte sein Lehrer, darfst du, aber lerne auch die anderen zu verstehen, die, deren Handlungen du ablehnst. Denn auch diese Personen haben das Üble nicht von ungefähr. Es ist durch bestimmte Ursachen dazu gekommen, dass sie so sind. Das nennt man bedingtes Entstehen. Arbeite daher an den Bedingungen, die dazu geführt haben, dass diese übel handeln. Der Ermordete ist das Opfer einer Tat. Aber auch der Mörder ist Opfer von Umständen, die ihn auf diesen Weg geführt haben. Er ist Opfer von Unwissenheit, und diese gilt es zu bekämpfen. Naja, ich werde sehen, was ich in dieser Hinsicht tun kann, sagte Jesus. Der einerseits anerkannte, dass Succapadas Argumentation durchaus logisch war, andererseits aber noch immer erhebliche Widerstände hatte. Und Jesus übte auch nicht wirklich, dies zu überwinden. Die Sache mit der Gleichmutsmeditation unterließ er erst einmal ganz. Leider. Das führte später zu Problemen. So ging das Leben im Kloster seinen Gang. Es war Frühling, als es dann passierte. Jesus war in die Stadt gegangen, aber es war noch zu früh für den Almosengang. Da Markttag war, ging er zum Markt. Er hatte nicht die Absicht, etwas zu kaufen. Wie auch Mönchen ist es verboten, Geld zu besitzen. Natürlich hatten auch die Novizen kein Geld. Das erste, was er auf dem Markt sah, war eine Gruppe von Menschen, die Handfesseln trugen. Jeder war an je zwei andere gefesselt. An einen, der vor ihnen ging, und einen dahinter. Es waren meist Männer, aber auch einzelne Frauen und Kinder. Offensichtlich war dieser Teil des Marktes der Sklavenmarkt. Der Sklavenhändler pries seine Waren an, manche Kunden betrachteten sie genauer. Ein recht dicker alter Marktbesucher, seiner Kleidung nach ein wohlhabender Mann, interessierte sich vor allem für eine vollbusige Sklavin. »Das ist doch keine unberührbare, oder?« fragte er den Sklavenhändler. Jesus merkte, wie in ihm eine unbändige Wut aufstieg. Geistesgegenwärtig entschloss er sich sofort, von diesem Teil des Marktes zu verschwinden. Er ging jetzt dorthin, wo Bauern ihre Produkte anboten. »Frische Eier«, rief einer, »frische schlachtfreie Hühner, aber auch solche, die ihr zum Eierlegen halten könnt.« Eine Hausfrau näherte sich. »Ich nehme drei Hühner«, sagte sie zu dem Händler. Der fing drei Hühner aus dem Käfig auf seinem Karten, schnappte sie, band ihre Füße zusammen und hielt sie der Frau entgegen. Die Hühner hingen an dem Strick mit dem Kopf nach unten und waren in großer Panik. »Du tust ihnen weh und versetzt sie in große Angst. Du solltest alle Wesen respektieren. Auch ein Huhn fühlt wie du den Schmerz.« Diese Maßregelung kam von Jesus. Der Bauer sah ihn an. »Ach, da ist ja wieder so ein Butterknabe mit gelber Robe, so ein nichtsnutziger Kerl, der noch nie gearbeitet hat. Und du Nichtsnutz willst mir, einem hart arbeitenden Bauern, erzählen, wie ich handeln soll? Weißt du, darauf scheiße ich«, rief er. Da an diesem Tag schon voller Wut und Zorn war, wollte er dem vorlauten Novizen zeigen, wer auf seinem Bauernhof der Herr war. »Schau an, du Nichtsnutz, ich kann mit meinem Besitz machen, was ich will«, sprach's, nahm ein Huhn aus dem Käfig und brach dem entsetzten Tier mutwillig einen Flügel. »Siehste, das kann ich machen, wenn ich will. Jetzt kann ich zwar nur noch zum Schlachten verwenden, aber was soll's? Na, Jüngerlchen, was sagst du jetzt?« schrie der Streitlustige. Jesus bekam vor Wut und Zorn einen roten Kopf. Er bemerkte, wie der Zorn, der in ihm schon am Sklavenmarkt aufgestiegen war, noch verstärkt worden war durch diesen widerlichen Mann. Jesus streckte seine Hand aus und deutete auf ihn. »Wahrlich, ich sage dir, du hast dir schlechtes Karma gemacht. Ich verfluche dich, Widerwärtiger. Du wirst es noch in diesem Leben, wird es dir noch so ergehen wie dem Huhn. Du wirst zur Strafe 10-mal in einer Hölle wiedergeboren.« Das aber schien den Angesprochenen noch wütender zu machen. Er sprang auf Jesus zu, boxte ihm mit der Faust ins Gesicht, so dass er stürzte. Dann trat er noch 2-3-mal auf den am Boden liegenden ein. Anschließend spuckte er auf ihn, während sich Jesus kriechend durch die Menge der Schaulustigen in Sicherheit brachte. Hinter einem Stall versteckte er sich. Sein rechtes Auge begann zu schwellen, eine Lippe war aufgeplatzt. An diesem Tag ging er nicht auf Almosengang. Er saß nur hinter dem Stall und bedauerte sich selbst und die Situation, in die er sich gebracht hatte. Hätte er geschwiegen, so musste er feststellen, hätte der widerwärtige Bauer dem Huhn nicht den Flügel gebrochen und nicht ihn verdroschen. Jesus tröstete sich etwas damit, dass der Übeltäter zur Hölle fahren würde. Erst am Nachmittag ging er zurück zum Kloster. Am Eingang saß Sugapada. Er hatte offensichtlich auf ihn erwartet. Demnach muss die Neuigkeit sich schon bis hierher herumgesprochen haben. Was hast du dir dabei nur gedacht? Fragte er. Allzu gut kannst du die Metababana, die Feindesüble, ja nicht eingeübt haben. Die Weigerung, den Gleichschmut zu üben, war wohl auch keine allzu gute Idee. Maßregelte ihn sogar Pada. Jesus sah seinen Freund entsetzt an. Aber ich bin doch das Opfer, ich und das Huhn. Ach, sagte sogar Pada. Und der Bauer war kein Opfer? Ist nicht vor 2 Wochen sein einziger Sohn, der den Hof übernehmen sollte, von einem Tiger getötet worden? Ist nicht seine Frau trotz seiner Pflege kürzlich von einer Seuche hingerafft worden? Muss er jetzt nicht ganz allein den Hof versorgen, wo seine 2 kleinen Mädchen erst 2 und 4 Jahre alt sind und seine ältere Tochter geistig behindert ist? Diesen armen Mann verfluchst du? Drohst ihm mit weiterem Unglück für dieses Leben und mit 10-maliger Wiedergeburt in der Hölle? Bringst ihn zur völligen Zweiflung? Hast du denn gar kein Herz, Jesus? Jesus, der auf Verständnis gehofft hatte, war wie vor den Kopf geschlagen. War er selbst der noch schlimmere Täter? Er sah sich plötzlich als verblendeter Übeltäter entlarvt. Dann stotterte er. Ist das tatsächlich dem Mann alles widerfahren? Sukar Pada sah ihn eindringlich an. Nach 1, 2 Minuten, die Jesus wie eine Ewigkeit vorkamen, deutete Sukar Pada auf ihn. Und du, weißt du denn, dass es nicht so war? Oder hast du einfach aus Unkenntnis der Umstände unüberlegt, hasserfüllt und harmoniezerstörend gehandelt? Jesus wurde jetzt schlagartig klar, dass er selbst einen nicht geringen Teil der Schuld am Geschehen hatte. Er blickte zu Boden. Es tut mir leid, ich möchte nie wieder so handeln, nie wieder so reden. Sukar Pada sah ihn traurig an. Ich glaube dir, dass du das willst, aber dafür musst du dir an die arbeiten. Du musst die göttlichen Meditationen üben. Jesus, du musst unbedingt deinen Jähzorn in den Griff bekommen. Du musst ihn besiegen. Diesmal hast du nur Schläge abbekommen, aber das kann auch viel übler enden. Die beiden gingen ins Kloster. Dann sagte Sukar Pada das, was er bislang noch nicht gewagt hatte. Jesus, du sollst dich umgehend bei Sigamadi melden. Es tut mir leid. Das war's, was Jesus am meisten gefürchtet hatte. Er machte sich sofort auf den Weg dorthin. Er musste allerdings dann 2 Stunden vor Sigamadis Tür warten, bis er endlich hereingerufen wurde. Jesus trat ein. Es sah aus wie ein Häufchen Elend, das vor seinen Richter tritt. Eine Weile schwiegen beide. Dann sagte Jesus, ich habe aus Unwissenheit und Wut falsch gehandelt, aber nichts aber, rief der Abt. Das vor dem dummen Wörtchen aber war in Ordnung. Ein aber ist aber uninteressant, es ist irrelevant. Natürlich gibt es für alle Handlungen Gründe. Das ist das schließlich das Gesetz vom Entstehen aufgrund von Bedingungen. Dein Verhalten hatte ebenso Gründe wie seins. Aber er ist ein einfacher Bauer. Du aber wähnst dich auf dem Pfad des Buddha. Du hast ihn mit Worten angegriffen, er dich mit Taten. Er hat so gehandelt, wie es in seiner Welt üblich ist. Aber du hast nicht so gehandelt, wie es bei denen, die dem Pfad Buddhas folgen, üblich ist, indem du so geredet hast. Wir reden erstens wahrheitsgemäß. Du aber hast von Karma gesprochen ohne wirklich verstanden zu haben, wie Karma funktioniert. Daher war deine Rede nicht wahrheitsgemäß. Wir reden zweitens freundlich. Dass deine Rede nicht freundlich war, weißt du selbst. Wir reden drittens zweckdienlich. Der Zweck deiner Rede sollte Gewaltvermeidung sein. Deine Provokation hat aber sowohl zu mehr Gewalt gegenüber dem Huhn geführt, als auch gegenüber dir. Das war unsinnig. Unser vierter Redevorsatz ist das von ihr harmoniestiftend redend. Deine Rede war alles andere als harmoniestiftend. Und schließlich gibt es den fünften Redevorsatz. Unsere Rede sollte zur rechten Zeit sein. Einen wütenden Mann vor einem großen Publikum dazu zu bringen, seine Haltung als falsch einzusehen, war absolut der falsche Zeitpunkt. Jesus, wir haben 5 Redevorsätze. Du hast alle 5 in einer Minute gebrochen. Jesus war zerknirscht. Alles, was ihr sagt, ist richtig. Ich habe kläglich versagt. Ich bitte untertänigst um Vergebung. Der Abt sah ihn an. Das ist keine Frage, ob ich dir vergebe oder nicht. Du, Jesus, hast dir heute schlechtes Karma gemacht. Es ist an dir, dein Verhalten zu ändern, an deinem Jähzorn zu arbeiten, die göttlichen Meditationen zu üben. Das geht nicht von heute auf morgen. Dafür brauchst du viele Jahre Zeit und regelmäßige Übung. Das ist das, was du tun musst. Aber auch ich muss etwas tun. Es geht darum, Schaden vom Kloster, das ich leide, abzuwenden. Dein Verhalten, die Prügelei ist heute Stadtgespräch. Das wird Wirkungen haben. Wir können uns nicht erlauben, dass es heißt, unsere Novizen beschimpfen die Leute. Du bist ab sofort kein Novize mehr. Gib deine Robe und die Bettelschale ab, du wirst noch heute unser Kloster verlassen. Das war heftiger, als Jesus erwartet hatte. Er war vollkommen ernüchtert. Tränen stiegen ihm in die Augen, als er sich verbeugte. Dann wandte er sich zum Gehen. Übrigens, Jesus, sagte Sigamadi dann, und Jesus wandte sich nochmal um. Übrigens, Jesus, ich bin beeindruckt von deinem Eifer im Studium und in allem, was du hier im Kloster tust. Ich bin überzeugt, du kannst in diesem Leben fast alles erreichen, bis zur Heiligkeit. Aber sieh zu, dass du deinen Jähzorn in den Griff bekommst. Intellektuell hast du den Hass hinter dir gelassen, aber er steckt noch tief in dir drin. Einige Übungen dazu hast du hier gelernt. Nutze sie. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Lebenswerk. Vor allem spirituellen Erfolg. Jesus bedankte sich artig. Dann gab er seine Robe und die Bettelschale ab und verabschiedete sich wehmütig von seinen Freunden im Kloster. Nur kurz überlegte er, ob er ins Kloster der Sarabhastivadins hier am Ort gehen sollte. Doch diese Idee verwarf er gleich wieder. Auch dort würde man von dem ungeschickten Handeln eines Novizen wissen. Es war das Beste, dorthin zu gehen, wo ihn keiner kannte. Es war das erste Mal seit dem Beginn seiner großen Reise, dass er ziemlich ratlos war. Er wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Aber er wusste, dass er Bharaganarachiya erreichen würde, wenn er weiter nach Osten ging, aber auch wenn er sich südlich wandte. Bharaganarachiya war ein riesiges Reich, vergleichbar mit dem Römischen Reich. Also setzte er sich am Abend hinter einem Stall am Wegrand nieder und dachte nach. Vor allem musste er diese Sprache, dieses Prakrit besser lernen, bevor er wieder in ein Kloster ging. Alle Lehrreden wurden in Prakrit gehalten und auch die Inder sprachen so. An diesem Abend machte er einen Plan. Danach konnte er beruhigt einschlafen. Er wusste jetzt, wie er es anstellen soll. Außerdem war ihm klar, er musste an seinem Jähzorn, oder wie er es lieber nannte, seinen heiligen Zorn arbeiten, ihn in den Griff bekommen. Dieser Zorn hatte ihm schon als Kind Probleme bereitet und nun wieder. Er legte sich hin und am nächsten Tag ging er weiter, um seinen Plan zu verwirklichen. Aber das ist dann ein anderes Kapitel.